Herzlich willkommen zum Textquartett, dem Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NBB Verlag. Heute in der Zusammensetzung Florian Holler aus Fürstenwalde, Matthias Hildebrand aus Berlin und mir, Nadja Altenburg, aus Hamburg. Heute wird es technisch anspruchsvoll, Hochreck sozusagen, kein reines Bodenturn. In einem Interview mit Breaking Through hatte sie gesagt, es ist an der Zeit, Frauen im Steuerrecht sichtbarer zu machen. Unser Gast heute, herzlich willkommen, Dr. Katharina Schlücke.
Hi Katharina.
Unser heutiges Thema ist es Aktuelles zur Kapitalertragssteuer im internationalen Kontext.
So, und ich glaube, meine Aufgabe ist es, unseren Gast heute vorzustellen. Mit Blick auf das von Nadja genannte Zitat ist das ja eine wunderbare Fortsetzung unserer letzten Ausgabe zur WIN. Ich starte mal mit dem kleinen Ritt durch den Lebenslauf. Katharina hat in Passau das Jurastudium absolviert, eine Promotion an der Universität zu Köln unter dem Thema die Durchsetzung von EuGH-Entscheidungen in nationales Recht am Beispiel von Betriebsstättenverlusten absolviert. Referendariat auch in Köln. Dann ist sie von 2015 bis 2018 Associate bei Linklaters in Köln gewesen und irgendwann stellte sich die Frage, für immer Köln oder was anderes. Vielleicht war auch was anderes der Hintergrund für den Wechsel, aber sie ging nach Hamburg, nämlich zu SMP, heute bekannt als WIPOC, von 2018 bis 2020. Dann, wenn ich das richtig sehe, war sie seit 2020 selbstständige Rechtsanwältin und Steuerberaterin mit Schwerpunkt internationalem Steuerrecht und ist ab 1. Februar 2025, muss ich noch sagen, wenn die Folge ausgestrahlt wird, wahrscheinlich schon seit 1. Februar 2025 Managing Associate bei Linklaters in Düsseldorf wiederum, und zwar im Team von Julian Böhmer, den ich an dieser Stelle natürlich herzlich grüße, wo sich sofort die Frage aufdrängt, warum war Julian noch nicht bei uns zu Gast. Daneben ist sie Dozentin, unter anderem an der Fresenius University of Applied Science bei vielen Seminaren. Sie schreibt ganz viel, unter anderem glaube ich auch Urteilskommentierungen in der IWB, aber auch anderes, ist aktives Mitglied auch bei WIN und natürlich deswegen auch IFA-Mitglied, nicht nur deswegen, sondern auch überhaupt IFA-Mitglied. Herzlich willkommen, liebe Katharina. Wir freuen uns auf die Ausgabe mit dir und auch auf das anspruchsvolle Thema, was du uns hier ins Pflichtenheft geschrieben hast.
Ja, ganz lieben Dank, Florian, für die Vorstellung und auch an alle für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ich will nochmal darauf zurückkommen, auf dein Zitat. Es ist an der Zeit, Frauen im Steuerrecht sichtbarer zu machen. Und das war für eine Homepage, das lohnt sich da wirklich mal drauf zu gehen, Breaking Through heißt die. Das ist eine Initiative, die von Nadja Harrerschein, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, gegründet wurde. Sie ist Associate bei A&O Sherman. Und die Idee ist, oder vielleicht erzählst du, was ist diese Idee hinter dieser Website?
Die Idee hinter der Webseite und hinter der Organisation ist es, Juristinnen in die Sichtbarkeit zu bringen und dadurch auch ein Netzwerk zu schaffen und Role Models darzustellen, die dann vielleicht auch als Ansprechpartner und als Inspiration dienen für Nachwuchsjuristinnen, aber auch um sich untereinander zu vernetzen. Und ich hatte Nadja kennengelernt bei einer Veranstaltung bei einer Netzwerkveranstaltung, wo wir zusammen gesprochen haben. Daraufhin ist quasi dieser Kontakt entstanden und auch die Anfrage für das Interview damals.
Ja, das ist wirklich beeindruckend. Also wenn man da durchscrollt, ich habe jetzt nicht gezählt, steht auch nicht ganz drauf, aber ich glaube, es sind über 100 Frauen, die dort, also Juristinnen, die dort letztlich so ein bisschen ihren Lebensweg und Ausbildungsweg beschreiben und ihre Tätigkeit. Man findet auch, wenn man da durchgeht, auch einige bekannte Gesichter aus dem Steuerbereich wieder. Das Interview hast du Ende 2019 gegeben.
Genau.
Jetzt ein paar Jahre weiter. Hast du das Gefühl, die Sichtbarkeit hat sich etwas erhöht oder es hat sich was verändert oder ist es immer noch wie vor 5, 6 Jahren?
Also ich persönlich habe schon den Eindruck, dass sich relativ viel verändert hat und dass vor allem die Awareness für die Sichtbarkeit höher geworden ist. Ne? Ich finde, es fällt sehr positiv auf, dass bei den meisten Veranstaltungen jetzt auch aktiv geschaut wird, wie können wir die Panels diverser besetzen und Da hat sich, finde ich, in den letzten Jahren schon wirklich einiges getan. Wir sind damals, als die WIN, die ist ja ungefähr zeitgleich mit dem YIN-Netzwerk in Deutschland auch gestartet, war das ja eins der großen Ziele, quasi Frauen auch auf die Panel zu bringen und irgendwie die Awareness zu schaffen, hey, guck doch mal links und rechts, wen es da noch so gibt, außer den Leuten, die sowieso immer sprechen und sich da schon etabliert haben. Und wenn man zurückguckt, muss ich sagen, über die letzten Jahre hat sich da auf jeden Fall einiges schon bewegt.
Da wollen wir uns nicht komplett auf die Schulter klopfen, aber wir versuchen auch, das wird dem Hörer nicht auffallen, was auch gut ist, es soll ja nämlich gar nicht mehr auffallen, aber wir haben schon so das Ziel, dass wir auch sozusagen paritätisch besetzen und dass wir nicht nur diese alten weißen Männer dann bei uns als Gast haben, sondern dass es sehr divers ist vom Hintergrund, von der Ausbildung und so weiter. Weil das, glaube ich, auch letztlich unseren Bereich, das Steuerrecht, ausmacht, dass wir mit sehr, sehr vielen verschiedenen Personen zu tun haben und alle miteinander umgehen müssen. Und die Besonderheit noch, wir müssen auch noch mit Finanzbeamten umgehen, was, glaube ich, unser Umfeld noch ein bisschen anders macht als im klassischen Jura. Der Florian, total, der will die ganze Zeit schon ansetzen.
Ja, für den Typus alter weißer Mann bin ja außerdem ich zuständig hier in dem Podcast, weil ich ja mit diesen Stereotypen wenig anfangen kann, habe ich beim letzten Mal schon erzählt. Aber das war schon mal sehr spannend. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ich glaube, wir haben gerade technisch einen unserer Gastgeber verloren. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil wir machen einfach weiter und versuchen uns mal langsam fachlich vorzurobben. Wir wollen also über Kapitalertragssteuer sprechen und das, glaube ich, beginnen wir am besten einmal im rein nationalen Kontext und satteln dann mal das Internationale obendrauf. Und Katharina, vielleicht holst du mal unsere Hörer, die jetzt nicht tagtäglich damit zu tun haben, kurz ab und erläuterst, wie funktioniert das mit der Kapitalertragssteuer im Inland und dann, welche Besonderheiten kommen jetzt im grenzüberschreitenden Sachverhalt dazu, welche Voraussetzungen gibt es, wie ist es eigentlich mit DBA, wie funktioniert das mit der Entlastung im rein innerstaatlichen Recht, um dann in die Vollen zu gehen, nämlich auf die Entscheidungen, die du uns hier mitgebracht hast.
Genau, vielen Dank. Vielleicht noch zum Hintergrund, Kapitalertragssteuer ist ja nicht unbedingt das Steckenpferd von jedermann. Und das ist so ein bisschen wie die Grunderwerbsteuer. Da ist man ganz froh, wenn man es nicht machen muss. Aber es gab jetzt letztes Jahr zwei Entscheidungen, vor allem die den Bereich gerade wieder betreffen. Und Dividendenbesteuerung ist vor allem im internationalen Kontext natürlich ein riesengroßes Thema. Und deswegen hat das eine gewisse Aktualität. Genau. Wenn wir uns jetzt einmal ganz grob die Systematik der Kapitalertragssteuer anschauen, dann haben wir im nationalen Kontext die Konstellation, dass wir bei der Ausschüttung einer Dividende von der Tochtergesellschaft in die Muttergesellschaft die Ausschüttungsgesellschaft verpflichtet ist, Kapitalertragssteuer einzubehalten, Höhe von 25%. Die Kapitalertragssteuer ist als Quellensteuer ausgestaltet, um eben das Steuerverfahren vereinfachen und eine effektive Steuererhebung zu gewährleisten. Die Muttergesellschaft bekommt dann die Dividende minus der 25% Kapitalertragssteuer und die Kapitalertragssteuer wird dann bei der Besteuerung der Muttergesellschaft auf deren Steuerbelastung angerechnet. Es ist also quasi eine Art Vorauszahlung eine Sondererhebung der Einkommensteuer oder Körperschaftssteuer der Muttergesellschaft. Im internationalen Kontext sieht es ein bisschen anders aus, systematisch. Da ist zunächst mal die Funktionsweise der Steuer die gleiche. Das heißt, die wird an der Quelle erhoben bei der Ausschüttung. Aber damit ist dann zunächst auch mal Ende Gelände. Kapitalertragssteuer hat Abgeltungswirkung. Dadurch, dass der Ausländer in Deutschland nicht veranlagt wird, muss er sich in der Regel auch nicht weiter um irgendwas kümmern. Die Frage, die sich dann stellt, ist, wenn ein DBA beispielsweise eingreift und sich daraus ein Erstattungsanspruch ergibt, weil das DBA vorgibt, die 25% Kapitalertragssteuer, die du einbehalten hast, muss eben auf einen gewissen Steuersatz reduziert werden, weil man sich nach DBA geeinigt hat, dass eben für die Quellenbesteuerung nur ein bestimmter Steuersatz anwendbar sein soll. Dann stellt sich für den Ausländer die Frage, wie kriege ich denn die zu viel einbehaltene Kapitalertragssteuer zurück? wenn er keinen Anspruch auf eine Freistellungsbescheinigung hat. Das heißt, eine Bescheinigung, die schon vorgelegt werden kann, bevor überhaupt ausgeschüttet wird und die Steuer einbehalten wird, so dass es gar nicht erst zum überschießenden Quellensteuereinbehalt kommt, kann er in der Regel danach, quasi im Nachgang, einen Antrag beim Bundeszentralamt für Steuern stellen und die Erstattung der Steuer beantragen. Was in der Theorie sehr schlüssig und auch gut klingt, ist in der Praxis allerdings gar nicht so easy, weil die Verfahren für die Erstattung der Kapitalertragssteuer unglaublich lange dauern. Und wenn man mit ausländischen Mandanten spricht und denen das erklärt, dann fragen die immer, wie lange dauert das? Und dann sagt man ja, so 1,5 bis 2 Jahre vielleicht. Und dann kippen die erstmal hinten rüber, weil die das überhaupt nicht verstehen. Und dann kommt dann natürlich sofort die Aussage, aber ich habe doch einen Anspruch. Und dann muss man sagen, ja, den haben sie auch. Sie kriegen auch ihr Geld irgendwann. Wir wissen aber nicht, wie lange. Und die Praxis hat gezeigt, dass die Verfahren auch einfach, oder die Verfahrensdauer auch einfach immer und immer länger wird.
Und Katharina, kannst du ganz kurz sagen, also einmal für die Freistellungsbescheinigung, aber dann auch für das Erstattungsverfahren, woran liegt das, dass es so lang dauert?
Ja, ist eine gute Frage, woran das liegt. Ich glaube, es ist einfach ein großer Personalmangel da, weil die Anträge ja trotzdem noch geprüft werden müssen. Und natürlich muss man sagen, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, dass im Zuge von Cum-Ex auch einfach ja so eine wahnsinnige Vorsicht jetzt sich breit gemacht hat, um nicht zu sagen eine Übervorsicht, da bloß keine falsche Entscheidung zu treffen und Anträge durchzuwinken, die dann vielleicht gar nicht hätten durchgewunken werden dürfen. Und darunter leidet natürlich auch so ein bisschen die Geschwindigkeit des Verfahrens. Ja. Das ist mein Eindruck.
Wie lang ist so ein Antrag? Also ich habe die auch bei uns, aber dass der Hörer auch so ein bisschen das ein Gefühl bekommt, so ein typischer durchschnittlicher Antrag. Also man muss ja nicht nur seine Adresse reinschreiben im Ausland, sondern muss ja relativ viele Informationen liefern und auch, nenne ich es jetzt Beweise, aber Nachweise, dass es auch stimmt.
Ja, Nachweise vor allem, ne? Vor allem, weil die im Rahmen der Erstattung natürlich auch die Missbrauchsvorschrift des 50d Absatz 3 ECG geprüft wird und der ist ja auch bekannt aus Funk und Fernsehen, mehrmals vom EuGH als unionsrechtswidrig beurteilt worden. In der jetzigen Fassung ist auch zumindest fraglich, ob das der Weisheit letzter Schluss ist vor dem Hintergrund der unionsrechtlichen Vorgaben. Und da fordern die das BZSD schon mitunter einen relativ langen Katalog an Sachen, die man dann erstmal nachweisen muss. Und das, die Krux daran ist ja, dass der Antrag, also die Antragsfrist erst läuft, wenn das Finanzamt oder das BZSD in dem Fall sagt, wir haben alle Informationen zusammen, um den Antrag bearbeiten zu können. Und das macht es natürlich.
Da stellt sich schon die Frage, wo das eigentlich steht im Gesetz. Aber sei es drum. Zu 50D3, glaube ich, Matthias, haben wir ja mit Lars Dobratz damals, als der neue 50D3 ins Gesetz kam, darüber gesprochen. Der hatte ja damals, glaube ich, auch als zuständiger Referent diese Regelung begleitet. Mhm. Sehr, sehr spannend, wo wir auch über die Leitplanken gesprochen haben, die der EuGH vorgegeben hat. Und ich glaube auch, dass eben natürlich dieser neue 50D3 einer der Gründe ist, warum das so lange dauert, losgelöst von den Registerfällen, die ja auch allen bekannt sind, die sicherlich auch zur ein oder anderen zusätzlichen Akte beim Bundeszentralamt für Steuern geführt haben. Dieses ganze Konglomerat ist hinreichend komplex, ja, und man kann einfach nur objektiv feststellen, dass es, glaube ich, für alle Seiten unbefriedigend ist. Also auch für die Seite der Verwaltung ist das mit Sicherheit unbefriedigend. Aber wie Katharina völlig zu Recht sagt, die Angst vor Mittelabflüssen im Bereich der Kapitalertragssteuer, gerade vor dem Hintergrund von Cum-Ex in der Vergangenheit, ist halt sehr, sehr groß. Und deswegen wird halt im Zweifel eben noch genauer geprüft, um sowas nicht wieder zu entstehen zu lassen. Das kann man, glaube ich, als Bürger des Staates nur nachvollziehen. Als betroffener Steuerpflichtiger ist das natürlich trotzdem höchst unzufriedenstellend.
Ja, ganz interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass selbst wenn man den Antrag stellt und den Fragebogen kennt und alle Unterlagen direkt mitschickt, also als das noch postalisch ging, das auch nicht dazu führt, dass es schneller geht, sondern man den Fragebogen trotzdem einfach nochmal zugesendet bekommt. Ne? Ja. Also da läuft man in einer Mühle Und dann habe ich auch gehört, dass man dann wieder Vorlagefristen von 4 bis 6 Monaten hat. Das heißt, dazwischen wird sowieso nichts passieren. Das heißt, nach der ersten Anfrage kann man sich gleich hinlegen und sagen, 4 bis 6 Monate ist schon wieder Ruhe.
Legen wir es mal wieder zur Seite. Und nun ist es ja auch so, dass nicht jeder Fall jetzt mit so einem Fragebogen zu beantworten ist, sondern da gibt es ja doch einige, die so ein bisschen komplexer sind. Da kann dann schon mal so ein Begleitschreiben von 15 Seiten beiliegen. Und das darf man dabei natürlich, glaube ich, auch nicht ganz außer Acht lassen, dass das auch echt schwierige Fälle in dem Zusammenhang gibt.
Vielleicht auch noch der Hinweis, und Katharina, Nadja, ihr seid ja auch näher dran, dieses Verfahren, jedenfalls in dieser Komplexität und auch in der Länge, scheint wahrscheinlich einmalig zu sein in der Welt, zumindest in der wirtschaftlich relevanten, also in der Welt, in der man wirtschaftlich tätig ist. Also es spiegeln mir auch immer so ein paar ausländische Kollegen. Es gibt in Frankreich auch was Ähnliches und in den USA, die haben auch Quellensteuer, aber es ist alles wesentlich einfacher, die Verfahren, und auch wesentlich schneller.
Ja, das ist auch meine Erfahrung, vor allem wenn man Mandanten in den USA hat und mit denen spricht, die haben da relativ wenig Verständnis dafür. Und das ist natürlich auch, also für den Steuerstandort Deutschland jetzt nicht unbedingt Werbung.
Keine Werbung, ne. Wenig Verständnis, finde ich, ist sehr charmant ausgedrückt. Ich habe da noch so einige, also ich habe da so eine auch Wortwahl im Kopf noch von Mandanten, die, die könnte man auch schon als anders bezeichnen. Jetzt wollen wir uns beschäftigen mit einer sehr jungen Entscheidung des EuGHs, nämlich Credit Suisse Securities 60123 vom 19.12.2024. Das ist eine Entscheidung, die, ich gebe zu, ich habe die vor unserer Vorbereitung überhaupt nicht gesehen, die erstens sehr schön zu lesen ist, kann man in jeder Vorlesung zum europäischen Steuerrecht, finde ich, ganz gut durcharbeiten, weil da wunderbar abgearbeitet wird, was eben solch einen Fall mit Blick auf die Grundfreiheiten so ausmacht. Die deutsche Regierung wurde hier auch vertreten und hat also Erklärungen abgegeben. Und wenn man sich diese Entscheidung durchschaut, dann kommt man irgendwie so zu dem Eindruck, als ob hier eine große Angst auf Seiten Deutschlands besteht, dass hier der EuGH was entscheidet, was Deutschland vielleicht nicht gefallen könnte. So ist es dann, glaube ich, auch gekommen, aber der Reihe nach. Wir haben also eine Kapitalgesellschaft aus UK, Credit Suisse, wer sich nicht mehr erinnert, das war mal eine große Schweizer Bank, heute gibt es die nicht mehr, aber vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff. Und diese Bank hat eine Betriebsstätte in Spanien und bezieht eine Dividende, und ja, irgendwie ein Regionalgesetz, was auch immer das sein mag, führt dazu, dass Kapitalertragssteuer einbehalten wird. Diese Kapitalertragssteuer wird auf Grundlage des DBAs dann reduziert auf, ich glaube, 10%. Und im Anschluss beantragt dann diese ausländische Gesellschaft in Spanien die Erstattung. Warum? Weil sie sagt, sie hätte in UK einen Verlust im Streitjahr, nämlich dem Steuerjahr 2017, erlitten. Und wenn man das vergleicht mit einem rein inländischen spanischen Fall, dann würde es hier wohl auch zu einer Erstattung kommen. Und damit ist der Streit schon vorprogrammiert, denn Spanien hatte natürlich keinerlei Interesse, diese Erstattung vorzunehmen. Und Katharina, du wirst uns sicherlich sagen können, was denn der EuGH jetzt hier erstens ausgeführt und zweitens am Ende entschieden hat.
Ja, genau. Also vielleicht noch zur Ergänzung. Die Erstattung nach dem DBA hat die UK-Gesellschaft natürlich bekommen. Also um den Erstattungsantrag ging es im ersten Schritt gar nicht. Der lief natürlich auch durch, aber dann ist trotzdem noch Kapitalertragssteuer hängen geblieben. Und dann hat sich die UK-Gesellschaft auf den Standpunkt gestellt, wir haben in UK einen Verlust gemacht. Das heißt, dadurch, dass die Quellensteuerbelastung in Spanien, wie das auch in Deutschland ist, für den Ausländer definitiv wird, das heißt abgeltende Wirkung hat, wären wir mit der Quellensteuer belastet, obwohl wir einen Verlust gemacht haben, wohingegen eine spanische Gesellschaft, die einen Verlust macht, dadurch, dass die Quellensteuer angerechnet wird, ähnlich wie oder genauso wie das in Deutschland auch der Fall ist, dann aufgrund des nationalen Rechts einen Erstattungsanspruch gegen den Staat hat, weil sie natürlich keinen Gewinn hat und entsprechend auch keine Steuern zahlt und deswegen die Kapitalertragssteuer voll zurückbekommt. Insofern war das so ein bisschen der Ausgangsstreit, der dann vor den EuGH getragen ist. Und der EuGH hat sehr bilderbuchmäßig die kapitale Verkehrsfreiheit und die Verletzung geprüft und hat dann gesagt, ja, letztendlich hat die UK Gesellschaftsrecht und letztendlich steht ihr ein Erstattungsanspruch gegenüber dem spanischen Staat auf in Höhe der zu viel einbehaltenen Kapitalertragssteuer zu. Und was ganz spannend ist an dem Urteil, dass die Quellensteuer, also die Kapitalertragssteuer für beide Gesellschaften, das heißt für die inländische und für die ausländische, in gleicher Höhe einbehalten worden ist, sodass man zunächst mal hätte sagen können, es gab ja überhaupt gar keine Ungleichbehandlung. Aber der EuGH hat es ja dogmatisch so aufgezäumt, dass er gesagt hat, dass Steueranrechnungssystem, das dann halt im weiteren Verlauf kommt, nämlich dass ich bei der inländischen Gesellschaft das sozusagen eine Vorauszahlung auf die Einkommensteuer ist und beim Ausländer eben nicht, das ist der eigentliche Knackpunkt dafür, dass die unterschiedliche Behandlung entsteht und damit auch eine Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit vorliegt. Und letztendlich kam das dann oder aufgrund des Urteils musste der spanische Staat die zu viel einbehaltene Quellensteuer auszahlen. Und wenn man sich das anguckt, und ich glaube, deswegen ist Deutschland auch beigetreten dem Verfahren, weil das natürlich unserer Ausgestaltung ziemlich vergleichbar ist und sich natürlich jetzt auch aus deutscher Sicht die Frage stellt, wie man mit solchen Fällen umgeht.
Absolut. Ich kann den Hörern nur auch mal die Randziffer 54 empfehlen. Da geht es um die Vergleichbarkeit. Und da wird dann auch von Deutschland vorgetragen, dass sich gebietsfremde Gesellschaften nicht in einer Situation befinden, die objektiv mit der von Gebietsansässigen vergleichbar sei, Gesellschaften vergleichbar sei. Ich finde diese Argumentation immer wieder irre, weil das zäumt für mich das Pferd von hinten auf im Bereich der grenzüberschreitenden Sachverhalte, wenn ich sage, also die sind halt nicht vergleichbar, weil es halt eine ausländische Gesellschaft. Das hat sich für mich noch nie entschlossen. Wer zurückgeht zur Folge mit Dietmar Gosch zu finalen Verlusten, da habe ich das auch schon mal versucht zu erklären. Auch nicht erfolgreich, aber zumindest hier hat der EuGH gesagt, das ist sehr wohl vergleichbar. Ich will das nochmal unterstreichen, weil auf jeder Prüfung, bei jedem Prüfungsschritt, ja, trägt Deutschland was vor, sei es am Ende auch Kohärenz, ja, und immer wieder muss sich der EuGH damit auseinandersetzen und sagt dann aber, also sorry, funktioniert alles nicht, selbst doppelter Verlustabzug, der hier unterstellt wird, der ist es am Ende auch nicht.
Ja, man muss es ja irgendwie probieren, ne?
Ja.
Naja, es hört sich aber so ein bisschen so an, als wenn das nicht ein rein spanischer Fall, sondern auch ein deutscher Fall war, der damit abgeprüft wurde.
Das stimmt. Also es hat mich so ein bisschen an Abwehrberatung erinnert.
Ja.
Das mache ich als Berater auch, wenn ich sage, also es kann überhaupt nicht sein. Schreibe ich auch jedes Argument auf, wie gut es auch immer sein mag.
Das Schöne daran ist ja, dass man merkt, dass nicht nur die deutsche Finanzverwaltung vielleicht eine Sichtweise hat, die man nicht immer teilt, wenn man europarechtlich interessiert ist, sondern auch die spanische oder französische Regierung da.
Ja.
Oder Finanzverwaltung offensichtlich manchmal wild ist.
Jetzt lasst uns doch mal versuchen zu überlegen, was heißt das jetzt in der Folge für unser deutsches System? Wenn ich also diesen Fall jetzt mal übertrage und sage, wie ist es denn, wenn ich einen rein innerstaatlichen Fall habe, Kapitalertragssteuer wird einbehalten bei einer Ausschüttung einer deutschen Kapitalgesellschaft, einer deutschen Kapitalgesellschaft, diese empfangende deutsche Kapitalgesellschaft, nennen wir sie mal Muttergesellschaft, erleidet einen Verlust. Ja, was ist die Folge davon? Kriegt die 100% erstattet?
Ja, wenn sie einen Verlust erleidet und damit keine Steuer zahlt, dann hat sie zu viel in Anführungszeichen Kapitalertragssteuer bezahlt und das wird dann natürlich verrechnet und daraus ergibt sich ein Erstattungsanspruch.
Ich glaube, damit ist die Situation hinreichend erklärt.
Ja.
Die Frage stellt sich natürlich sofort, ich verstehe natürlich das Ansinnen eines Staates, der sagt, was kann ich dafür, wenn die Muttergesellschaft im Ausland einen Verlust erleidet, das ist doch wohl das Problem des Auslands, ja, und dann kommt natürlich auch das Argument, was sich hier in der Entscheidung wiederfindet, ja Mensch, wenn die im Ausland einen Gewinn erwirtschaftet, habe ich auch nichts davon, ja, jetzt macht die einen Verlust und da soll ich auf meine Quellensteuer, die im DBA steht, verzichten, ja, habe ja auch ein Konkurrenzverhältnis zwischen dem, was eigentlich im DBA steht und dem, was jetzt europarechtlich passiert, das kann ich schon verstehen, aber so ist das halt mit den Grundfreiheiten, nicht, die schützen im Zweifel eben den Steuerpflichtigen. Herrlich, ja. Also eine herrliche Entscheidung.
Ja, total. Vor allem, weil das, also die Frage oder der Vergleich mit dem Gewinnfall ist natürlich prädestiniert, weil man sagen würde, im Gewinnfall würde der ausländische Staat dann eben die Steuer gegebenenfalls anrechnen und damit hätte man die Belastungsgleichheit mehr oder weniger zumindest wiederhergestellt. Nur im Verlustfall hast du dann halt so eine Fallback-Lösung und sagst, okay, der ausländische Staat kann in dem Fall halt nichts machen, weil der Verlustfall da ist. Er kann auch die Steuer nicht zurückzahlen, weil die wurde ja in seinem Staatsgebiet gar nicht abgeführt. Dann ist halt der Quellenstaat in der Pflicht, die Belastungsgleichheit herzustellen vor dem Gedanken des freien Binnenmarkts auch gar nicht so unverständlich. Und dann muss halt der Quellenstaat die zu viel bezahlte Steuer wieder rausrücken.
Ja.
Also spannend, vor allem, wenn man sich dann überlegt, auf welcher Grundlage eigentlich. Ne? Also wir hatten ja vorhin schon über das Erstattungsverfahren gesprochen und dann denkt man sich, okay, gut, die Entscheidung gibt jetzt einen Erstattungsanspruch, worauf stütze ich denn eigentlich? 50c passt nicht so richtig, es ist ja kein DBA-Erstattungsanspruch. Also ja. Nach welcher, ne, wenn ich das jetzt auf Deutschland projiziere und einen deutschen Fall, auf welcher Grundlage fordere ich dann eigentlich dann zurück? Anspruch sui generis, bei wem? Beim BZST, nach welchem Formular? Also, ne, da stellen sich dann irgendwie so viele Folgefragen.
Ja, im Rahmen der Steuererklärung, nicht?
Die ja der Ausländer...
Macht er aber nicht.
Genau.
Formlos, gibt da kein Formular dafür.
Ja, ja. Unwahrscheinlich spannend. Jetzt müsste man natürlich, wenn man jetzt mal kurzzeitig die Perspektive des Gesetzgebers einnimmt, überlegen, wie kann ich dem eigentlich begegnen? Mir fällt jetzt ehrlich gesagt nicht allzu viel dafür ein.
Muss es ein finaler Verlust im Ausland sein?
Nee.
Das ist ja nur das Verhandlungsjahr.
Damit beschäftigt sich ja der EuGH gerade auch. Wenn nämlich diese ausländische Gesellschaft in der Folge wieder Gewinne erwirtschaften würde, sagt er, dann würdest du ja auch wieder versteuern, nicht?
Ja.
Also die Frage stellt sich, dieser Totalverlust quasi, stellt sich ja nur, wenn diese Gesellschaft eben nie wieder Gewinne erwirtschaftet, was wir keiner ausländischen Gesellschaft und auch keiner nationalen Gesellschaft wünschen. Aber klar, in diesem Fall, wenn die wieder Gewinne erwirtschaftet, muss sie natürlich auch Steuern zahlen. Ja, das ist, ich glaube, da muss man noch viel drüber nachdenken. Es ist ja auch eine Entscheidung zur Kapitalverkehrsfreiheit. Ja, die also nicht nur beschränkt ist auf den Raum der EU, ja, sondern auch weiterhin für UK anwendbar ist und auch für viele, viele andere Drittstaaten. Hier wurde jetzt nicht diskutiert mit Blick auf Niederlassungsfreiheit, ja, jetzt, weiß ich nicht, habe ich mich jetzt auch nicht damit auseinandergesetzt, hätte man ja auch mal kurz drüber nachdenken können, die haben ja schließlich auch eine Betriebsstätte in Spanien, aber sei es drum. Aber ich will sagen, das Problem ist ein echt relevantes, glaube ich, ja.
Ja, auf jeden Fall wird man sich auch in Deutschland mit der Entscheidung auseinandersetzen müssen und hoffentlich überlegen, wie man damit umgeht. Und das nicht aussitzen. Aber die Rechtsprechung ist jetzt natürlich erstmal in der Welt und damit wird es sicherlich auch Gestaltungen geben, wo sich ein Steuerpflichtiger mal drauf beruft. Ich kann jetzt auch nicht abschätzen, wie viele Fälle das sein werden, ne, dass die Gesellschaften im Ausland Verluste machen, entweder dauerhaft oder zumindest partiell. Aber für die Fälle muss man sich irgendwie wappnen. Und mit Blick auf die ohnehin schon zahlreichen Fälle, die zur Erstattung nach den normalen Anspruchsgrundlagen beim BZST liegen, dient das nicht zur Vereinfachung oder mehr effektiverem Verfahren,
so ist
wenn
das.
Man noch mehr Erstattungsgrundlagen schafft.
Und falls jemand jetzt sozusagen die Kopfhörer im Ohr hat und sagt, Moment mal, so einen Fall habe ich doch, er ist wahrscheinlich bei Katharina nicht an der gänzlich falschen Stelle, um das gut betreut zu wissen. So, es sei denn, euch fällt jetzt zu dieser Entscheidung noch viel mehr ein, würde ich vorschlagen, dass Matthias mal guckt, was haben wir hier eigentlich noch so, worüber wir sprechen wollen?
Genau, es gab noch eine zweite Entscheidung vom EuGH im letzten Jahr, vom 29.07.2023 Kiewer. Das war ein schwedischer Fall und dort ging es auch um Kapitalertragssteuer, aber im Zusammenhang mit öffentlich-rechtlichen Körperschaften. Was war da los, Katharina?
Genau, also der Fall war so, dass ein finnischer Pensionsfonds, der als Kapitalgesellschaft des öffentlichen Rechts ausgestaltet war, in Schweden investiert hat und von schwedischen Gesellschaften Dividendenausschüttungen empfangen hat, auf die Kapitalertragssteuer oder Quellensteuer einbehalten wurde. Und das schwedische System eben so ausgestaltet war, dass Körperschaften des öffentlichen Rechts von dem Kapitalertragssteuerbehalt befreit waren. Das heißt, die mussten keine Kapitalertragssteuer zahlen, weil die Entscheidung dahinter war, die dienen der Stärkung des Sozialsystems, die dienen der Rentenvorsorge. Und dadurch, dass sie Körperschaften des öffentlichen Rechts war, wollte man quasi so eine Zirkelzahlung an Steuergeldern vermeiden. Und eine ganz vergleichbare Vorschrift gibt es ja in Deutschland auch, wo Körperschaften des öffentlichen Rechts unter bestimmten Voraussetzungen von dem Kapitalertragssteuereinbehalt freigestellt werden. Deswegen hat die Entscheidung jetzt auch natürlich auch Bedeutung für Deutschland, aber spannend ist die Entscheidung eigentlich auch deswegen, weil der EuGH auch da wieder letztendlich dem finnischen Steuerpflichtigen Recht gegeben hat und gesagt hat, der Kapitalertragssteuereinbehalt war rechtswidrig, was in der Konsequenz zur Folge hatte, dass Schweden die Kapitalertragssteuer ausbezahlen musste und damit letztendlich das finnische Sozialversicherungs- oder Rentensystem subventioniert, ist vielleicht der falsche Begriff in dem Zusammenhang, aber da sind quasi schwedische Steuergelder letztendlich nach Finnland geflossen. Und da sieht man, finde ich, also unabhängig davon, dass die Thematik natürlich so eine Sonderthematik ist, aber dass diese partiellen Steuerbefreiungen in der Kapitalertragssteuer jetzt auch nicht ganz unproblematisch sind aus europarechtlicher Sicht, egal was für eine Intention hinter dieser Einführung der Steuerbefreiungen steckt. Und man könnte ja meinen, dass der EuGH unter Stichwort zwingende Gründe des Allgemeininteresses anerkennt, dass ein Staat ein gewisses Bedürfnis hat, seine eigenen Sozialversicherungssysteme etc. zu schützen. Aber da hat der EuGH gesagt, nee, das per se ist kein Grund. Wenn ihr eben so eine Zirkelzahlung, also wenn ihr das nur macht, um so eine Zirkelzahlung zu vermeiden, ist es jetzt nicht geeignet dazu, dass wir das unionsrechtlich als gerechtfertigt ansehen. Und ich finde, da sieht man auch nochmal ganz gut, dass sich auch die Frage, wie viel Steuerhoheit die Mitgliedstaaten eigentlich noch haben, und die Frage, wie sich das Unionsrecht eigentlich auf die Ausgestaltung von gewissen Lenkungsnormen, Steuerbefreiungsnormen etc. auswirkt, aus unionsrechtlicher Sicht nicht ganz unproblematisch ist, weil du dann dadurch natürlich immer auch eine Ungleichbehandlung des grenzüberschreitenden Falls hast.
Ja, absolut. Und weil hier, wie du sagst, die Besonderheit hinzukommt, dass jeder Staat für sich selbst, wenn er solche Befreiungsnormen hat, anders definiert.
Ja. Ja.
Was fällt jetzt unter diesen Tatbestand? Was fällt nicht darunter? Was ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft? Oder sind es alle oder sind nur bestimmte, die, weiß ich nicht, in Pensionsfonds, öffentlich-rechtlich oder ähnliches, ein bestimmtes Ziel verfolgen?
Ja, und wenn man sich anguckt, es gab letztes Jahr auch die Entscheidungen, ich glaube zwei BfH-Entscheidungen zu Publikumsfonds, wo eine ähnliche Steuerbefreiung für diese Publikumsfonds im Investmentsteuergesetz verankert war, also für inländische Publikumsfonds. Und die sind ja auch, die haben auch vor dem BfH nicht gehalten. Und der BfH hat dann auch ganz klar gesagt, nee, Erstattung, unionsrechtskonform ist es nicht, wenn ihr unterscheidet. Und das ist halt das Spannende an der Kapitalertragssteuer, dass irgendwie jetzt Erstattungsansprüche kommen aus Sachverhalten und Fällen, für die man eigentlich gar keine Erstattungsansprüche auf dem Schirm hatte. Und dass man natürlich auch immer gucken muss, ist die Norm, die ich anwende, obwohl die Intention dahinter vielleicht ganz nobel war, aus unionsrechtlicher Sicht eben noch gerechtfertigt oder nicht mehr?
Tja, auch wenn ich in mehreren Aufsätzen in der Vergangenheit alles gegeben habe, um Argumente zu liefern, warum die Investmentbesteuerung vielleicht doch europarechtskonform ist, aber auch da hat sich gezeigt, dass ich weder den BfH noch den EuGH damit überzeugen konnte. So ist das manchmal im Leben, nicht? So, ich glaube, damit verlassen wir, glaube ich, so ein bisschen die EuGH-Bühne und schwenken über zu dem, was der BfH im letzten Jahr auch so entschieden hat mit Blick auf Kapitalertragssteuererstattung und vielleicht auch, ob solche Erstattungen irgendwie zu verzinsen sind. So, damit verlassen wir mal die Bühne des EuGHs und wenden uns zu, wenden uns dem zu, was der BfH entschieden hat, nämlich dem Erstattungsanspruch von unionswidrig einbehaltener Kapitalertragssteuer. Und da gab es im Jahr 2014 diverse Entscheidungen. Erst des BfHs zu 50 D1 alte Fassung und dann auch zur Verzinsung, sowie auch FG Köln 20.04. 2K 2018 aus 19, sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie ist eigentlich das, was dort entschieden wurde, jetzt übertragbar auf 50c ESTG, den wir ja noch gar nicht so lange im Gesetz haben. Und vielleicht, Katharina, kannst du uns mal eben abholen, kurz nochmal rekapitulieren, was hat der BfH eigentlich entschieden und wie ist das jetzt übertragbar auf die Zukunft?
Genau, also die von dir angesprochenen Entscheidungen waren eben diese Investmentfondsentscheidungen, wo es dann darum auch ging, okay, im Ausgangsschritt ist die Norm, nach der Kapitalertragssteuer einbehalten wurde, unionsrechtswidrig, und dann die Frage, wie komme ich dann an mein Geld und muss ich diesen Anspruch auch irgendwie verzinsen, weil natürlich ein paar Jahre ins Land gegangen sind zwischen dem Einbehalt der Kapitalertragssteuer und der ganzen Feststellung, dass ich letztendlich im Gerichtsverfahren gewonnen habe. Und da hat sich der BfH, und dafür sind die Entscheidungen tatsächlich sehr lesenswert, auch wenn man mit Investmentsteuerrechten nicht so viel am Hut hat, wirklich sehr ausführlich damit beschäftigt. Zum einen, wonach kriege ich die Erstattung eigentlich? Und zum anderen, muss ich den Erstattungsanspruch verzinsen? Und bezüglich der Verzinsung fand ich recht spannend, dass er gesagt hat oder in Anlehnung mit dem EuGH festgestellt hat, muss erstmal quasi bestimmen, wann eigentlich der Unionsrechtsverstoß eingetreten ist. Ist er schon bei Einbehaltung der Steuer eingetreten oder bei der Versagung der Erstattung oder auf welchen Zeitpunkt kommt es denn eigentlich an für meinen Zinslauf? Und dann hat er auch nochmal ausdrücklich gesagt, der Grundsatz, den wir im deutschen Steuerrecht haben, dass man eigentlich den Quellensteuererstattungsanspruch nicht verzinst, der gilt nicht. Weil der EuGH ganz klar gesagt hat, der Steuerpflichtige ist dafür zu entschädigen, und zwar voll, wenn er unionsrechtswidrig zu viel Steuern gezahlt hat. Und damit haben die Entscheidungen natürlich auch vor dem Hintergrund der Struktur der AO, finde ich, einiges aufgewirbelt, weil dann auf einmal ganz viele Grundsätze nicht mehr galten oder gelten für solche Erstattungsansprüche und Normen, die es eigentlich gibt, die kann ich dann dafür aus unionsrechtlicher Sicht oder aus unionsrechtlicher Gebotenheit einfach ausblenden. Und ich erhalte quasi volle Verzinsung nach den Grundsätzen 238 AO ab dem Zeitpunkt, wo der Unionsrechtsverstoß eingetreten ist. Genau, mit der Frage auf die laufenden Erstattungsverfahren, ne, 50c, und die jetzt bei der Finanzverwaltung hängen, stellt sich natürlich auch die Frage, was ist denn da eigentlich, wenn die Verfahren jetzt so wahnsinnig lang dauern? Springt dann für den Steuerpflichtigen wenigstens eine Verzinsung raus, wenn der Einbehalt auf einer auf einer unionsrechtlichen Norm beruht, oder weil ja auch 50d Absatz 3 im Rahmen des Verfahrens geprüft wird, was ist eigentlich, wenn mir der Erstattungsanspruch zu Unrecht wegen 50d Absatz 3 versagt wird, weil die Finanzverwaltung der Ansicht ist, ich habe den Nachweis nicht hinreichend geführt, um den Grundtatbestand des 50d Absatz 3 zu widerlegen. Und auch da vor dem Grundsatz ist 50d Absatz 3 in seiner Ausgestaltung mit dem, ich mache mal einen pauschalen Missbrauchsvorwurf, Und genehmige dir dann quasi die Widerlegung, ist der in seiner Ausgestaltung eigentlich europarechtskonform oder nicht? Stellen Sie natürlich irgendwie wirklich spannende Folgefragen, weil man dann vielleicht jetzt schon anfangen muss, für seinen Mandanten Zinsansprüche zu berechnen.
Eine Frage habe ich dazu. Wäre dann dieser Zinsanspruch gegen das Bundeszentralamt zu richten oder gegen das einbehaltene Finanzamt? Weil ich überlege jetzt gerade so, also teilweise sind die Normen der RO nicht anwendbar. Es gibt diese BFH-Urteile. Wenn man da jetzt einfach irgendwie so einen Brief ans Finanzamt schickt, dann machen die wahrscheinlich große Augen. Eigentlich braucht man doch jetzt so eine Art, weiß ich nicht, Leitfaden, Kommentar mit, also ohne Norm, sondern mit BFH-Urteilen. Was macht man jetzt eigentlich?
Ja, das ist in der Tat eine gute Frage und das schlägt so ein bisschen in die Kerbe. Ne? Die Urteile sind in der Welt und in den Aussagen ja auch gut für die Steuerpflichtigen. Aber wie geht man dann rein praktisch damit um? Mhm. Und ich würde tatsächlich auch erstmal anfangen zu differenzieren, zu sagen, okay, wenn quasi der Union und das auch mich an dem Unionsrechtsverstoß entlanghangelt, ne? Wenn der Unionsrechtsverstoß bereits in der fehlerhaften Einbehaltung der Quellensteuer liegt, dann ist der Anspruch vielleicht gegen das Finanzamt zu richten, wenn der Unionsrechtsverstoß in der fehlerhaften Behandlung der Erstattung liegt, dann gegenüber des BZST. Vielleicht muss ich es aber auch zur Sicherheit gegen beide einfach erstmal geltend machen und die in Anführungszeichen als Gesamtgläubiger oder Gesamtschuldner in Anspruch nehmen, um sicherzugehen, dass ich nicht gegenüber dem falschen Schuldner auftrete, aber das sind wirklich spannende Fragen, auf die es einfach keine eindeutigen Antworten gibt. Ne?
Also was Katharina hier so ganz ruhig und sachlich vorträgt, ist ja eigentlich ein Hammer. Wir haben ja am Anfang kurz dargestellt, dass die Verfahren beim BZST auf Erstattung von Kapitalertragssteuer sehr lange dauern. Sehr, sehr lange dauern. Und da stellt sich natürlich die Frage, dieser Verlust an Liquidität für den Zeitraum, ist der durch eine Verzinsung auszugleichen? Und in der Vergangenheit, glaube ich, hat nicht sogar der BFH entschieden, dass sowas nicht der Fall ist. Aber ändern denn diese neueren Entscheidungen zum Erstattungsanspruch und deren Verzinsung jetzt auch mit Blick auf eben diese langen Verfahrensdauern etwas? Ja, das ist ja sozusagen die Frage, die dahinter steht, nach dem Motto, lieber Mandant, brauchst du dir gar nicht so eine großen Sorgen machen, dass das 2 Jahre dauert, kriegst du immerhin verzinst. Dann könnte man die Frage stellen, welcher Zinssatz das ist, ja, ob der jetzt noch so attraktiv ist, gerade vor dem Hintergrund, dass die Zinsen ja ein bisschen gestiegen sind. Aber sei es drum, ist er erstmal grundsätzlich zu verzinsen? Das ist ja eine sensationelle Frage, ja. Und er würde natürlich den politischen Druck beim BZST enorm erhöhen, ohne jeden Zweifel. Es gibt dazu einen sehr schönen Aufsatz, leider nicht in der IWB, von der lieben Steffi Beinert. Unsere Hörer kennen sie schon aus einer Folge zur Wegzugsbesteuerung. Dieser Beitrag hat den Titel Überlange Verfahrensdauern bei der bei der Quellensteuerentlastung. Wer sucht, wird finden. Und sie arbeitet das sehr schön heraus. Matthias hat gesagt, ja, wie hast du das vorher kommentiert? Habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ich habe gesagt, da wird man viel streiten müssen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es jemanden geben wird, der diese Frage klären lassen wird. Da kann man mit Sicherheit den einen oder anderen für motivieren. Im Zweifel auch ausländische Konzerne, die ein bisschen robuster auch sind, was Streitigkeiten vielleicht angeht. Das ist schon eine extrem spannende Frage aus meiner Sicht.
Ja, total. Also die vor allem jetzt die Aussage des EuGH zu Erstattungsansprüchen, die nehmen ja tendenziell zu. Und da wird man auf jeden Fall nicht drum rumkommen, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch die Frage der Verzinsung, die hat sich der BFH ja auch nicht selbst ausgedacht, sondern das sind ja auch europarechtliche Vorgaben. Insofern kann man da gar nicht so viel von abweichen, und dann stellt sich halt wirklich die Frage, ob der Staat in Anführungszeichen dann nicht umdenken muss und an dem Erstattungsverfahren irgendwas tun muss, um eben zu schauen, dass die Verfahren wieder schneller laufen, weil letztendlich trifft die Verzinsung den Staat, sind Steuergelder, die abfließen.
So, das hilf mir nochmal bitte beim Denken, Katharina. Für das Freistellungsverfahren hat das doch aber wahrscheinlich eher geringe Auswirkungen, oder?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Die Frage ist nur, wenn ich ein Freistellungsverfahren durchführe und quasi eine Freistellungsbescheinigung beantrage, die mir dann versagt wird oder die mir nicht gewährt wird, zu Unrecht.
Ja, wie sich im Nachhinein rausstellt.
Genau, wie sich im Nachhinein rausstellt und dann Quellensteuer einbehalten wird. Dann wird die Quellensteuer einbehalten aufgrund einer, also nicht europarechtskonformen Vorgaben.
Ja.
Und dann würde mein Erstattungsanspruch ab Einbehalt der Quellensteuer schon laufen.
Ja, vielen Dank, Katharina, für diese ausführliche Darstellung. Die Urteile, auf die wir ja gerade ein bisschen eingegangen sind oder die im letzten Jahr ergangen sind, die beziehen sich ja alle noch auf den 50d Absatz 3 aus der Fassung aus 2011. Hast du denn eine Meinung dazu, wie der neue 50d Absatz 3 einzuordnen ist?
Mit Blick auf die Europarechtskonformität.
Genau.
Also ich hätte große Zweifel daran, ob die Ausgestaltung, so wie er im Moment da ist, dem entspricht, was der EuGH vorgetragen hat oder für Vorgaben gemacht hat, weil die Aussage des EuGH schon war, eine pauschale Missbrauchsvermutung darf es eigentlich nicht geben. Und das ist natürlich schwierig, einen Tatbestand zu schaffen, der nicht in irgendeiner Art und Weise zumindest pauschal ist. Und die Ausgestaltung, zunächst mal zu sagen, okay, wenn du die und die Kriterien erfüllst, dann unterstellen wir dir, ohne den Einzelfall zu betrachten, jetzt pauschal, dass das missbräuchlich ist. Du hast aber die Möglichkeit, dann im Nachgang das zu widerlegen. Ob das vor dem Hintergrund der EuGH-Rechtsprechung hält, wäre ich zumindest sehr, sehr vorsichtig. Und die andere Frage ist, und das ist ja auch, glaube ich, wird ja hinreichend diskutiert, die Frage, wie viel oder welche Anforderungen muss man denn dann an den Substanznachweis durch den Steuerpflichtigen stellen? Sind das hohe Anforderungen und sind das eher niedrige Anforderungen? Wenn man sich die FG-Urteile anschaut, die letztes Jahr und vorletztes Jahr auch im Rahmen von 8 Absatz 2 ASDG ergangen sind, da hat man den Eindruck, dass die Finanzgerichte zumindest einen eher weiten Nachweis zulassen und relativ geringe Anforderungen stellen und so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand an die Sache rangehen und sagen, okay, wir gucken uns den Sachverhalt an, anhand des konkreten Sachverhalts für die konkrete Tätigkeit, die da durchgeführt wird, reicht das als nach gesundem Menschenverstand, ist da Substanz da oder nicht? Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen den gesunden Menschenverstand beibehält, kommt man auch relativ schnell auf die problematischen Fälle und die weniger problematischen Fälle. Und dann gibt es natürlich so eine kleine Grauzone zwischendrin. Aber ich glaube, die Tendenz in der Rechtsprechung geht schon dahin, dass man sagt, okay, die Anforderungen dürfen nicht überbordend sein.
Ja, verstanden. Also vor allem, wenn man dann denkt, was sind eigentlich die Substanzanforderungen, die nationalen Holdinggesellschaften, die ja automatisch die Steuer anrechnen können. Ne? Das ist ja sozusagen immer der Vergleichsfall oder auch im ausländischen Vergleich, sobald ein DWA anwendbar ist, erstmal gar keine Steuer einbehalten wird und dann konkret geprüft wird, ob Missbrauchsindikationen vorliegen und nicht pauschal erstmal einbehalten und dann rückwärts gerollt die Erstattung vornehmen.
Dann kommen wir zu einem Teil, der sonst ein bisschen kürzer ist, aber wir haben gedacht, wir gucken heute nochmal zurück auf 2024 und wir wollen den Hörern einmal, und ich finde, da kriegt man ein schönes Gefühl, was eigentlich im internationalen Steuerrecht letztlich von Interesse ist, die Top 10 der meistgelesenen Beiträge in der IWB. Und wir machen das ganz schnell, dass wir jetzt einmal verteilt vorlesen. Also der erste ist quasi Platz 1 und dann geht es runter bis Platz 10 der meistgeklicktesten Aufsätze. Ich fange mal an.
Wollen wir nicht bei Platz 10 anfangen, Matthias? Das ist doch,
ja, natürlich. Da oh Gott, das kriegt
die Spannung so ein bisschen hoch.
Du hast vollkommen recht. Das
okay,
ist ja,
okay, okay.
Ja, ja, Wahnsinn. Dann fange ich mal an, ganz unten, Platz 10, Kahlenberg. Kunz, aktuelle Entwicklungen beim Betriebsstättenbegriff, Trend zur Substance over Form.
Moritz Mühlhausen, liebe Grüße an der Stelle, und Sabrina Hanke, Platz 9, Praxisprobleme der Hinzurechnungsbesteuerung bei ausländischen Holdinggesellschaften, und hier Teil 1.
Dr. Alexandra Bahl, die Sales Tax in den USA.
Adrian Klör, Marco Felder, Marcel Max und Anna Stark, steuerliche Rahmenbedingungen in Liechtenstein. Das übrigens fand ich sehr spannend, dass das auf Platz...
Hendrik Schneider hat geschrieben über die Wegzugssteuer in der Beratungspraxis.
Professor Siegfried Rothherr hat geschrieben, BMF klärt Anwendungsgrundsätze zum Steueroasenabwehrgesetz. Ebenfalls sehr
Platz
wichtig.
Vier. Ja, Platz 4. Retzer und Meyer, neue Regelung zu konzerninternen Finanzierungen nach 1 AStG.
So, jetzt kommen welche, die haben das große Ziel, Platz 1 zu erreichen, und schon ist die Enttäuschung parat, nämlich die Herren Böhmer, Gebhardt und Krüger, auch an der Stelle nochmal, liebe Grüße an die drei. Der Anwendungserlass zum Außensteuergesetz in der 2 IWB 2024 hat nur, in Anführungsstrichen, für Platz 3 gereicht. Ronald muss sich also weiterhin strecken, um einmal in seinem Leben Platz 1 zu erreichen. Weiter geht's.
Ja, weil tatsächlich im echten Leben noch viel relevanter der Beitrag von Hörnecke und Rötting, Betriebsstätte durch Homeoffice, Vacation oder Entsendung ist, würde ich jetzt mal sagen, nach Corona.
Und der geneigte Leser und Hörer fragt sich jetzt natürlich, was kann jetzt eigentlich noch kommen? Und es erstaunt wahrscheinlich, aber zeigt den kompletten Praxisbezug. Professor Dr. Klaus von Brocke und Matthias Kluck, das Konzept der latenten Steuerberechnung für Zwecke der erfassten Steuern im Mindeststeuergesetz.
Ja.
Hätte ich nicht erwartet, aber hat wahrscheinlich tatsächlich eine riesige Relevanz.
Du hast dich wahrscheinlich in der Praxis mit der Mindeststeuer noch nicht so tief auseinandergesetzt, aber latente Steuern
zaubert
regelmäßig
so
ein Riesenfragezeichen in das Gesicht.
Total ist es. Ja, natürlich ist es total. Zum Glück haben wir bei uns noch nicht so viele Themen mit latenten Steuern.
Ja. Es ist auch immer wieder schwierig, wenn sich Steuermenschen mit latenten Steuern beschäftigen. Nicht? Das mag für jemanden, der von Steuern gar nichts versteht, nicht nachvollziehbar sein. Aber ein Steuerberater hat mit in der Regel latenten Steuern ja gar nicht allzu viel zu tun. Haben wir eigentlich Eva am Anfang gegrüßt, dass Eva nicht dabei ist und sich heute mal schonen darf? Ich komme gerade nur darauf, weil ich jetzt ja überleiten wollte zu den legendären Schlussfragen, wie sie Eva immer nennt. Da kam mir das in Erinnerung. Katharina, du wirst das vielleicht wissen, dass wir ja immer solche Oder-Fragen stellen, die nicht alle ernst gemeint sind, aber doch irgendwie eine Antwort erfordern. Ich mache mal die erste. Karneval oder Hafengeburtstag?
Karneval natürlich.
Im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, ob schon jeder ein Kostüm hat für Karneval. Scheint noch nicht so ganz der Fall. Urteilsbesprechung oder Paneldiskussion?
Urteilsbesprechung.
Mal schauen, wie das in diesem Jahr weitergeht, Katharina.
Das werden wir sehen. Urteilsbesprechungen wird es aber auf jeden Fall eine ganze Menge geben.
Ja.
Ja,
das ist so.
Ja, also es ist auch wirklich beeindruckend, also welche Regelmäßigkeit und welchen Drive du das machst. Last but not least, Karibik oder Bayern?
Bayern.
Oh. Okay.
Wegen der Moskitos, oder?
Auch. Aber ich bin Patriot im Herzen, obwohl ich ja quasi durch Deutschland getourt bin mit meinen Wohnsitzen und auch weltweit unterwegs war. Daheim ist daheim. Ne?
Ja. Wie Alfred Herrhausen sagte, wenn ich nach Hause komme nach Deutschland, weiß ich oder denke ich, ist das schönste Land der Welt, auch wenn ich objektiv weiß, ist es nicht so. Für mich ist es so. So ungefähr war das. Und schön. Matthias.
Katharina, vielen Dank. Am Anfang dachte ich, also ein bisschen habe ich mit Praxis auch damit zu tun, aber dachte ich, wow, was für ein Thema. Ne? Schon hochreck, ja, aber mega praxisrelevant. Und auch ein Thema, wo wir, glaube ich, jetzt in den nächsten Jahren noch ganz viel Entwicklung sehen werden. Deswegen ganz recht herzlichen Dank. Hat ganz viel Spaß gemacht. Liebe Hörer, wenn Sie Feedback haben oder auch Themenvorschläge, schreiben Sie uns an textquartett@nwb.de. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Danke, Katharina. Tschüss in die Runde.
Danke. Vielen Dank euch. Tschüss.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.